Einen schönen guten Morgen auch von mir. Manche können mich nicht so gut sehen, weil ich heute sitze. Ich habe hier so einen stylischen Schuh an. Ich habe ein bisschen Ball gespielt mit unserem Sohn und einem Freund von ihm und bin hochgesprungen und blöd aufgekommen und habe mir ein bisschen so ein Band angerissen und ein bisschen was am Knochen ausgerissen. Und dadurch muss ich jetzt so einen Schuh zur Stabilisation tragen und soll den Fuß ein bisschen schonen. Deswegen bin ich so frei und sitze. Es ist aber nicht so ganz wild. Ich habe keine Schmerzen zum einen, das ist ein großes Geschenk. Und zum anderen habe ich es jetzt auch beinahe durch. So 5 Wochen ist es schon her und nach 6 Wochen soll es einigermaßen gut sein. Genau. Heute geht es um die Bibel. Das ist jetzt nicht so sehr überraschend. Das ist meistens so ein Gottesdienst, gell? Aber wir beschäftigen uns heute damit, warum wir uns eigentlich jeden Sonntag mit der Bibel beschäftigen. Nicht nur jeden Sonntag, wir empfehlen es ja auch, dass wir sagen, hey, es ist gut, an jedem Tag in der Bibel zu lesen. Und dann aber eben sonntags in der Predigt geht es eigentlich immer um die Bibel. Und jetzt die Frage, warum eigentlich? Was ist so dieses Alleinstellungsmerkmal der Bibel? Weil es gibt ja auch viele andere gute Bücher und man könnte auch über ein anderes Buch reden. Und da wollen wir uns so damit beschäftigen. Es ist vielleicht ein bisschen untypische Predigt. So im ersten Teil geht es darum, dass wir einfach schauen, wie wurde das Neue Testament zusammengestellt und wie ist es entstanden und wie wurde es zusammengestellt. Und im zweiten Teil dann so die Frage, ist dieser Anspruch, dass die Bibel Gottes Wort ist, ist das so gerechtfertigt? Weil, um diese Fragen hier gleich zu beantworten, also wenn wir ein bisschen Zeit hätten, würde ich sagen, wir drehen uns ein bisschen zueinander und unterhaltet euch mal drüber, was ihr sagen würdet auf diese Fragen. Jetzt beantworte ich es einfach gleich selber, wir haben nicht ganz so viel Zeit. Die Bibel ist unter diesen Millionen von Büchern, die es gibt auf der Welt, das einzige Buch, von dem wir sagen können, es ist Gottes Wort von einem Buchdeckel bis zum anderen Buchdeckel. Also es gibt andere gute Bücher auch, durch die Gott spricht, ganz bestimmt. Aber nur von der Bibel können wir tatsächlich sagen, das ist Gottes Wort. Es hat Gott inspiriert, sagen wir gerne. Und damit ist jetzt nicht nur gemeint, dass Gott einen guten Gedanken gegeben hat und die anderen haben dann was weitergeschrieben, sondern so Gott hat selbst darüber gewacht, dass die richtigen Dinge in die Bibel hineinkommen. Und das ist schon so ein Alleinstellungsmerkmal bei diesen, ich habe mal versucht rauszukriegen, wie viele Bücher es auf der Welt gibt. Das ist gar nicht so leicht rauszukriegen und letztlich kann man es nicht wirklich sagen, aber sind viele Millionen Bücher. Und bei all diesen vielen Millionen Büchern hat da die Bibel wirklich dieses besondere Merkmal, es ist Gottes Wort. Aber jetzt ist das gerechtfertigt, damit beschäftigen wir uns. Und jetzt zuerst mal, wie ist die Bibel entstanden, beziehungsweise wir beschäftigen uns jetzt hier mit dem Neuen Testament. Altes Testament wäre auch interessant, aber es wäre dann zu viel des Guten. Die biblischen Bücher, die sind so, das älteste Buch ist der erste Thessalonicher Brief, genau. Wir haben ja 27 Bücher im Neuen Testament und der erste Thessalonicher Brief wurde von Paulus um 50 rum nach Christus geschrieben, kann man recht gut datieren und danach entstanden seine weiteren Briefe. Und auch so in der Zeit von 50 bis 90 nach Christus, da sind die Evangelien entstanden. Damit wollen wir uns ein bisschen mehr beschäftigen. Man kann nicht so ganz genau sagen, welches war als allererstes. Aber Matthäus, Markus, Lukas, die sind so um 50, 60, 70 nach Christus entstanden. Also diese Bücher, wo es um das Leben Jesu ging. Und das Johannesevangelium war dann das letzte, so um 90 nach Christus. Und wenn wir uns das so ein bisschen überlegen, Jesus wurde so um das Jahr 30 herum gekreuzigt, ist gestorben und wieder auferstanden, in den Himmel zurückgekehrt. Und dann haben seine Jünger das, was sie mit Jesus erlebt haben, erstmal weitererzählt. Und da ist jetzt, war für mich irgendwie so gut zu kapieren, da hat sich so ein mündliches Urevangelium, nennen wir das, wohl gebildet. Das heißt, dass Worte von Jesus, die er gesagt hatte, wirklich genauso weiter gesagt wurden, wie er es gesagt hat. Also, dass es so in der Formulierung einfach auch gleich weitergegeben wurde. Und so auch mit manchen Taten, die Jesus getan hat, Speisung der 5000 oder sowas, wurde das erzählt und so haben die dann auch weitererzählt, sodass es auch im Wortlaut blieb. Und dann so ungefähr 20 Jahre später haben einige angefangen, das aufzuschreiben, eben Matthäus, Markus, Lukas. Und da haben die einfach dieses, was in diesem mündlichen Urevangelium drin war, aufgeschrieben. Und dann hat jeder auch noch Dinge aufgeschrieben, die ihm noch wichtig waren. Deswegen ist jedes Evangelium ein bisschen anders. Aber ihr habt es bestimmt schon, wer die Bibel liest, so die Evangelien, habt ihr bestimmt schon gemerkt, manches klingt bei Matthäus genau gleich wie bei Markus. Und bei Lukas auch wieder. Das liegt an diesem mündlichen Urevangelium, dass sie da einfach genau das so aufgeschrieben haben, wie sie es eben wussten. Jetzt kann man aber sagen, naja, also 20 Jahre nachdem das Ganze war, wusste man jetzt da noch genau, wie Jesus das formuliert hat. Also wenn man es uns noch fragen würde, vor 20 Jahren das und jenes, könnt ihr es wörtlich wiedergeben, würde man wahrscheinlich alle sagen, nee, also vielleicht grob dem Sinn nach, aber wortwörtlich wäre schwierig. Jetzt der eine Hinweis ist schon dieses Urevangelium, gell, wo das so eben formuliert war, weiter gesagt wurde. Und jetzt muss man zwei Sachen dazu wissen. Das eine ist, die Zeit damals war eine völlig andere als unsere. Wir sind ja so völlig informationsüberflutet. Das war damals ja völlig anders. Da hat man lange nicht so viele Sachen tagtäglich mitbekommen. Und das andere ist, die jüdische Kultur ist so eine Gedächtniskultur. Also die sind es gewohnt, auswendig zu lernen und Dinge sich zu merken. Und deshalb ist es ganz was anderes als bei uns heute. Also wenn ich einen Witz höre und den eine Woche später noch erzählen kann, bin ich froh. Aber da ist es einfach anders. Die sind es gewohnt, auswendig zu lernen. Und da war für mich so ein Aha-Effekt. Heute gibt es die Gedächtnisforschung. Und in dieser Gedächtnisforschung, da hat man etwas probiert, so einen Versuch gestartet, nämlich, dass man einen Text vorgelesen hat. Und zwar war das ein Text mit, der heißt Der Krieg der Geister. Und der hatte diese 329 Wörter. Und da hat man verschiedene College-Studenten genommen, die haben das gehört und sollten es 20 Stunden später wiedergeben. Hat man mit verschiedenen gemacht, aber jetzt so ein durchschnittlicher College-Student, der hat nach 20 Stunden das wieder erzählt und hatte 191 Wörter, also von diesen 329, und 27% davon war formidentisch, also exakt das gleiche Wort. Jetzt hat man das einem anderen vorgelesen, der heißt in der Forschung VP, warum auch immer. Auf jeden Fall kommt er aus einer Gedächtniskultur, ich weiß nicht, ob aus Afrika oder irgendwie so, also wo man es gewohnt ist, auswendig zu lernen, auch nicht so viele andere Infos. Und den hat man ein Jahr später diese Geschichte nochmal erzählen lassen. Also nicht 20 Stunden später, sondern ein Jahr später. Und er hatte 293 Wörter und 56% davon waren formidentisch. Also viel besser als so dieser durchschnittliche westliche College-Student. Da war es eben nach einem Jahr und beim College-Student nach 20 Stunden. Also da merkt man, das ist einfach ein Riesenunterschied. Und deswegen ist es kein Problem, dass eben 20 Jahre später diese Evangelien aufgeschrieben wurden. Und wir können einfach wissen, das, was da steht, die Worte Jesu, das ist so, wie er es gesagt hat. Und es wurde richtig weitergegeben und wir haben das Richtige da drin. Jetzt ist die andere Frage, ich habe es vorher erwähnt, 27 Bücher sind im Neuen Testament. Wie wurde das ausgewählt, was eben da reinkommt in das Neue Testament? Und das will ich noch sagen, und dann kommen wir auch zu Bibeltexten. Also ich will nicht nur über die Theorie sprechen, sondern wir werden da auch noch einiges lesen. Das war natürlich spannend. Was soll da so reinkommen? Und die sogenannten Kirchenväter, also so die Verantwortlichen in der Zeit damals, in den christlichen Gemeinden, die haben gesagt, wir haben so ein paar Kriterien und das wichtigste Kriterium ist apostolische Autorität. Was heißt apostolische Autorität? Das heißt, dass das Buch von einem der Apostel oder von einem Schüler geschrieben wurde. Apostel sind ja die Jünger Jesu, die wurden später Apostel genannt. Und zu diesen Aposteln wurde neben den Jüngern auch Paulus gezählt. Der Paulus hat ein bisschen so eine Spezialrolle. Er ist insofern auch Apostel, weil er hatte auch so diese Begegnung mit Jesus. An verschiedenen Stellen hatte er Begegnungen mit Jesus, dass Jesus ihm erschienen ist. Und er nennt sich an einer Stelle den unwürdigsten Apostel. Weil er eben zuvor die Christen verfolgt hat und so, deswegen unwürdig. Aber trotzdem, er nennt sich auch Apostel und wir merken, er war als Apostel anerkannt. Deswegen, seine Schriften zählen da voll mit rein. Und zur apostolischen Autorität gehören auch die Schüler. Zum Beispiel der Markus war ein Schüler von Petrus. Oder Lukas war ein Schüler von Paulus. Lukas war mit dem Paulus unterwegs auf den Missionsreisen und so. Und so konnte der Lukas das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte schreiben. Und das zählte da auch mit dazu. Weiteres Kriterium war, dass es im Einklang mit der Lehre Jesu stand, so wie es mündlich weitergegeben war. Und schließlich, dass es in den christlichen Gemeinden anerkannt war. Also wenn es eine Gemeinde gesagt hat, wir hätten gern das Thomas-Evangelium noch drin, und alle anderen Gemeinden haben gesagt, nee, das sehen wir nicht so, dann kam es nicht rein. Also es musste in den christlichen Gemeinden insgesamt anerkannt werden. Und jetzt habe ich gerade dieses Thomas-Evangelium erwähnt, das ist tatsächlich eine so Schrift aus dieser Zeit. Und da gibt es noch andere wie Clemensbrief und so verschiedene Sachen, Evangelium nach Maria und dies und das. Und das klingt ja eigentlich gar nicht so schlecht, gell? Also Thomas-Evangelium, könnte man sich vorstellen, von dem Jünger Thomas. Aber da war der Punkt, dass es schon recht bald losging, so im ersten, zweiten Jahrhundert, dass so Irrlehren aufkamen und dann haben manche da was geschrieben und haben sich gedacht, wenn wir dem Ding einen guten Namen geben, vielleicht kommt es dann rein in die Bibel, letztlich in das Neue Testament. Also Thomas Evangelium hört sich doch irgendwie gut an. Aber eben, man hat, wenn man es jetzt auch liest, merkt man, nee, da kommen dann Gedanken von der Gnosis und so rein und das passt einfach nicht. Und insofern war das wichtig, dass es diese Kriterien gab. Ich bin fest überzeugt davon, dass genau die richtigen Bücher reingekommen sind. Und um es mit einem Professor von der Uni Hamburg zu sagen, dem Bernhard Klose, der sagt, gleichwohl ist es erstaunlich, mit welcher Treffsicherheit die damalige Kirche im Ganzen die wesentlichen und auch zuverlässigsten Schriften in den Kanon aufgenommen hat. Es gibt schwerlich eine andere Schrift, deren Aufnahme in den Kanon man nachträglich wünschen möchte. Ist jetzt ein bisschen Professorendeutsch, gell? Aber der Inhalt, finde ich, trifft es gut. Also zum einen mit dem Kanon, da ist, also ich denke bei Kanon immer an ein Lied, das man gemeinsam singt und die eine Gruppe singt gegenrhythmisch zu der anderen Gruppe. Aber hier ist mit Kanon einfach das gemeint, die Zusammenstellung des Neuen Testaments. Und jetzt, ich finde, er sagt das gut, der Bernhard Lohse, die haben es einfach gut hinbekommen. Man kann auch im Nachhinein nicht sagen, ach, das oder jenes Buch hätte noch reingehört, sondern nein, sie haben es einfach genau richtig gemacht. Und ich glaube, es liegt daran, dass Gott selbst darüber gewacht hat, dass einfach genau das Richtige drin ist. Warum sage ich uns das alles, so ein bisschen so viel Theorie auch, gell? Aber ich sage es uns letztlich, um uns neu dazu zu motivieren, dass wir das nützen, in der Bibel zu lesen. Das ist echt ein Vorrecht, dass wir die Bibel haben, dass wir da lesen können von Jesus und von den ersten Christen und die Briefe und so weiter und natürlich auch das Alte Testament. Und deshalb nützt das, in der Bibel zu lesen und fordere Gott heraus, zu dir zu sprechen. Also, wir sind ja richtig viele Leute heute, das ist echt klasse. Und jetzt gibt es wahrscheinlich auch eine große Bandbreite von dem, was das Bibellesen anbelangt. Manche lesen vielleicht seit Jahrzehnten jeden Tag in der Bibel, das ist super. Andere sagen vielleicht, oh, mir hat jetzt die Bibel nicht so viel zu sagen. Voll gut, dass du da bist. Und dann gibt es alles zwischendrin. Und egal wem, jedem von uns will ich sagen, lies in der Bibel. Und gerade wenn du sagst, naja, also ich kann nicht so viel anfangen mit der Bibel, dann sage ich dir, du darfst ganz herausfordernd zu Gott sagen, indem du einfach zu Gott sagst, hey Gott, wenn es dich gibt und wenn du wirklich durch dieses Buch hier was zu sagen hast, dann mach du es, dass ich da was davon merke. Als ich noch Konfi-Unterricht gehalten habe, früher hatte ich das gemacht, da hatten wir immer eine Einheit auch zur Bibel und dann war die Hausaufgabe, dass die Konfis an jedem Tag ein Stück in der Bibel lesen sollten. Und ich habe ihnen auch immer das gesagt, hey, betet so zu Gott, dass Gott euch in dieser Woche wirklich das zeigt, dass er wirklich durch die Bibel redet. Und da habe ich gar keine Bedenken, sowas auszusprechen, weil ich mir sicher bin, Gott wird es tun. Und das will ich auch jedem anderen sagen, der schon lange in der Bibel liest. Manchmal hat man so Durststrecken. Und manchmal ist es so, dass man den Eindruck hat, das hat mir nichts zu sagen. Aber bleib dran und fordere Gott wieder neu heraus und sag, hey Gott, ich möchte, dass du mir da wieder was sagst und ich will was von dir mitkriegen. Jetzt habe ich ein Aber oder Allerdings. Allerdings nicht, um eine religiöse Pflicht zu erfüllen. Das ist ganz wichtig. Und ich sage es immer gern mit Hans-Peter Reuer an der Stelle, der sagte, wenn du die Bibel liest, um Gott glücklich zu machen, dann lass es bleiben. Es geht nicht darum, Gott glücklich zu machen beim Bibellesen. Gott wird nicht glücklich dadurch, dass wir Bibel lesen. Sondern beim Bibellesen geht es darum, dass wir es als ein Vorrecht empfinden, dass wir wissen, es ist ein Vorrecht, in Gottes Wort lesen zu können. Und deswegen also nicht eine religiöse Pflicht. Und ein zweites noch, wichtig, dass wir die Bibel nicht lesen, damit wir hauptsächlich mehr Wissen bekommen, sondern dass sie in unser Leben hineinsprechen darf. Noch ein Zitat von Moody. Moody war ein wichtiger Theologe in Amerika, der ein theologisches Seminar gegründet hat und viele Theologen ausgebildet hat. Und ich finde es spannend, dass er sagt, die Bibel wurde uns nicht gegeben, um unser Wissen zu vermehren, sondern um unser Leben zu ändern. Also Wissen ist auch nicht schlecht. Ich finde, es ist gut, wenn wir wissen, was die Bibel zu den unterschiedlichen Dingen zu sagen hat. Aber man kann viel wissen und wenn es nicht in das Leben hineinspricht, dann macht es alles keinen Sinn. Also deshalb, auch das ist wichtig. So, jetzt haben wir schon viel gehört zu dem, wie die Bibel entstanden ist und so. Jetzt kommen wir zu dieser eigentlichen Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Ist es gerechtfertigt, trotz allem zu sagen, dass es Gottes Wort ist? Und da gucken wir jetzt uns zum einen das Alte Testament an und zum anderen das Neue Testament. Der göttliche Ursprung des Alten Testaments, drei Punkte. Zum einen, die Schreiber des Alten Testaments hatten den Anspruch, dass sie eben in Gottes Auftrag handeln. Zum Beispiel da in 2. Mose können wir es lesen, der Herr sprach zu Mose, schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein. Also die Schreiber, die sagen uns, das war nicht unsere eigene Idee, sondern Gott hat es uns gesagt. Und so hat Mose aufgeschrieben, was da für ein Ereignis war und auch die anderen Ereignisse. Die Mose-Bücher, wir gehen davon aus, dass es Mose geschrieben hat. Deswegen heißen sie Mose-Bücher. So ganz sicher weiß man es nicht, aber es ist naheliegend, weil wo hat Mose seine Kindheit verbracht? Am Palast des Pharaos. Da ist er aufgewachsen und das heißt, er konnte schreiben. Und deshalb ist es gut vorstellbar oder ist es naheliegend, dass er diese Mose-Bücher geschrieben hat. Das war damals nicht so selbstverständlich, dass man schreiben konnte. Jetzt noch wichtiger, Jesus zitiert immer wieder das Alte Testament und er bestätigt es. Also ich sage deshalb noch wichtiger, weil er war ja nach der Zeit des Alten Testaments. Und wenn er sich jetzt dazu stellt, dann merkt man, ja, das Alte Testament, das hat was zu sagen. Und Jesus sagt an keiner Stelle, also da fehlt übrigens ein Buch im Alten Testament. Oder da ist eins zu viel reingekommen oder so. Irgendwie. Nee, er stellt sich voll dazu und an manchen Stellen sagt er es dann so ganz explizit, wie hier in Matthäus 5. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und jetzt mit Gesetz und Propheten, da meint Jesus genau das Alte Testament. Also Gesetze, so die Tora, die fünf Bücher Mose und die Propheten. Also das ist so das Alte Testament gemeint. Und er sagt, sei, ich will es nicht auflösen, sondern erfüllen. Also er stellt sich voll dazu. Und dann sind es die Apostel, also eben diese Jünger Jesu, die Verschiedenes geschrieben haben, wie jetzt zum Beispiel der Paulus hier in 2. Timotheus 3, Vers 16. Wenn ihr euch einen Bibelvers merken könnt heute, oder so eine Bibelstelle, dann wäre es super, wenn ihr euch die merkt. 3, 16 ist gut zu merken, weil da haben wir einen anderen wichtigen Bibelvers, Johannes 3, 16 ist ganz wichtig. Und jetzt hier 2. Timotheus 3, 16. Also Paulus schreibt an Timotheus und auch Kapitel 3, Vers 16. Und da sagt er jetzt, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und dann wird es weitergehen, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Mir geht es jetzt eigentlich nur um die ersten paar Worte in dem Fall. Denn alle Schrift von Gott eingegeben. Dieses von Gott eingegeben, das steht im Griechischen Theopneustos. Und ihr werdet merken, jeder kann ein bisschen Griechisch. Theo heißt einfach Gott. Das kennen wir von Theologie. Die Lehre von Gott ist Theologie. Also Theo, Gott. Und Pneustos, Pneuma, Luft, Wind, so, gell, kennen wir auch ein bisschen. Pneustos, gehaucht. Also Theopneustos, von Gott gehaucht. Und jetzt sagt Paulus, alle Schrift, also damit meint er auch wieder das Alte Testament, ist von Gott gehaucht. Das hört sich ja im Deutschen komisch an, gell, von Gott gehaucht. Aber es trifft es gut. Weil Gott hat nicht das Alte Testament oder diese Schriften irgendwie diktiert. Manches schon, so wie die 10 Gebote oder so, oder wenn die Propheten mal was ganz direkt von ihm sagen. Aber im Großen und Ganzen hat er es nicht diktiert, sondern die Schreiber haben selber geschrieben. Jeder hat da so seinen eigenen Stil. Aber Gott hat es gehaucht. Man könnte auch sagen, Gott hat es eingegeben. Gott hat darüber gewacht, dass eben genau das reinkommt, was drin sein soll. Die haben in der historischen Situation geschrieben, wo sie sind und in ihrem Stil, aber eben Gott hat drüber gewacht. Dass es wirklich so ganz unterschiedliche Stile sind, das ist deutlich, wenn man im Theologiestudium diese Sprachen lernen muss. Also das Alte Testament ist ja in Hebräisch geschrieben und das Neue in Griechisch. Und im Griechischen, also zum Alten Testament kann ich nicht so viel sagen, Hebräisch, da stand ich sehr auf dem Kriegsfuß mit dieser Sprache. Eine tolle Sprache, aber man müsste sich da richtig reinhängen. Und ich habe mich schon mit Englisch und Französisch schwer getan in der Schule. Und jetzt dann Griechisch und Hebräisch war echt eine Herausforderung. Aber so beim Griechischen, da die ersten Texte, die wir zu übersetzen hatten, so als Übungen, waren aus dem Johannesevangelium. Warum? Weil das Johannesevangelium einfach geschrieben ist. Johannes hat so ein einfaches Griechisch. Ganz anders die Paulusbriefe. Paulus hat schreckliche Schachtelsätze, die ziehen sich manchmal über 3, 4 Verse und ist echt eine Katastrophe. Aber der Johannes, so kurz und knapp, die Sätze und so, das ist ein guter Start. Also es sind menschliche Schreiber, aber es ist von Gott gehaucht. Das war jetzt zum Alten Testament. Jetzt kommen wir zum Neuen Testament. Ich hoffe, ihr könnt noch. Ganz schön viel, gell? Aber wir kommen so zum letzten Punkt. Beim Neuen Testament ist es jetzt ein bisschen schwieriger, weil beim Alten Testament können wir sagen, da kam nach dem Alten Testament Jesus und er hat es bestätigt und die Apostel auch, aber vor allem Jesus eben als Gott hat es bestätigt. Und das haben wir jetzt beim Neuen Testament nicht. Also Gott kam nicht irgendwie dann nochmal auf die Erde und hat gesagt, diese 27 Schriften hier vom Neuen Testament ist genau richtig. Insofern ist es ein bisschen schwieriger. Aber ich möchte uns Folgendes sagen. Wir bleiben bei 2. Timotheus 3 und nehmen noch die zwei Verse vorher dazu. Der Paulus schreibt an den Timotheus und sagt, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Und dann kommt es, denn alle Schrift Theopneustos von Gott eingegeben. Paulus sagt dem Timotheus, er soll bei dem bleiben, was er gelernt hat. Und dann sagt er zwei Dinge. Was ist das? Zum einen sagt er, du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und zum anderen, du kennst die Schriften, die heiligen Schriften von klein auf. Diese heiligen Schriften, die hat er von seiner Mutter und Großmutter gekannt. Also das ist das eine Wichtige. Aber Paulus sagt auch, du weißt, von wem du gelernt hast. Von wem hat er Timotheus gelernt? Er hat von Paulus gelernt. Also Paulus ist da gar nicht zurückhaltend, gell? Er sagt, bleib bei dem, was du gelernt hast und du weißt, von wem du es hast, nämlich von mir, Paulus, ja? Bleib bei dem. Das heißt, er nennt sich in einem Atemzug mit diesen Schriften. Weil das sind ja die zwei Dinge, wo er bei Timotheus bleiben soll. Bei dem, was er von Paulus gelernt hat und das, was er aus den heiligen Schriften kennt. Und damit nimmt Paulus für seine eigenen Dinge das gleiche in Anspruch, wie für das Alte Testament gilt. Und um es mit einem Dozent von mir zu sagen, genauso wie der Heilige Geist über dem Kanon des Alten Testaments gewacht hat, so hat er auch über dem Kanon des Neuen Testaments gewacht. So ungefähr heißt es, ja. Über der Inspiration und dem Kanon des Alten Testaments gemacht hat, so hat er dies auch beim Neuen Testament getan. Also wir können aus gutem Grund sagen, das eine wie das andere, das Alte Testament wie das Neue Testament, das sind Gottes Worte und er spricht dadurch. Könnt ihr noch eine weitere Stelle nennen, wo der Petrus das im Blick auf die Schriften des Paulus sagt und die auch gleich neben die alttestamentlichen Schriften stellt? 2. Petrus 3 wäre das, aber ich lese es jetzt nicht vor. Jetzt kann man trotzdem sagen, aber Moment mal, das ist doch ein Zirkelschluss, oder? Also wenn man das Neue Testament mit dem Neuen Testament begründet und tatsächlich ist es nicht ganz so einfach, aber eigentlich geht es gar nicht anders. Denn wir müssen Gottes Wort mit Gott selber begründen. Die katholische Kirche sagt, der Papst und wir als Kirche sind die Autorität für das Neue Testament. Wir geben dem die Autorität. Ich finde nicht alles verkehrt in der katholischen Kirche, es gibt viel Gutes. Aber an der Stelle würde ich deutlich widersprechen. Weil wir können nicht als Menschen das Wort Gottes autorisieren. Und deshalb, Gott selber muss sein Wort autorisieren. Und insofern geht es nur so, dass eben in Gottes Wort sein Wort auch autorisiert ist. Und letztlich ist es ja so, dass Gott selber sein Wort autorisiert, indem, dass er zu uns redet, wenn wir es lesen. das, wo ich vorher so dazu herausgefordert habe, lies es und fordere Gott dazu heraus. Und ich bin mir sicher, wer es tut, der merkt es. Wir kennen auch die Durststrecken, ganz, ganz klar. Aber doch, wenn wir dranbleiben, wir merken es immer wieder, wie Gott in unser Leben da hineinspricht. Und so jetzt zum Abschluss, warum diese langen Ausführungen. Vier kurze Sachen will ich dazu sagen. Das Fundament ist entscheidend. Es gibt ein altes Lied, wir werden es nachher noch singen, da heißt es, wenn das Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Also die Bibel ist das Fundament für unseren Glauben. Und wenn man diesem Fundament rüttelt, dann rüttelt man am ganzen Glauben. Und ich sage das deshalb, weil das geschieht leider immer wieder. Immer wieder wird an der Bibel gerüttelt. Und ich will jetzt deutlich sagen, wir stehen auf gutem Fundament, wenn wir eben wissen und glauben, es ist Gottes Wort. Ich habe dieses schöne Bild hier gefunden, wo so ein Windkraftrad gebaut wird. Und da habe ich schon gestaunt, was das für ein Wahnsinnsfundament ist, was die da machen. Also kenne mich auch nicht so arg aus mit Bau, aber das hat mich echt beeindruckt, wenn man so diesen Mann da sieht. Gell, da sieht man, wie groß das ganze Fundament ist. Und ganz klar, wenn man so in die Höhe bauen will, braucht es ein gutes Fundament. Und so eben auch unser Glaube, er braucht dieses gute Fundament. Und deshalb ist wichtig, dass wir die Bibel von einem Deckel bis zum anderen als Gottes Wort nehmen. Das sage ich deshalb, weil es gibt ja immer wieder diese schwierigen Stellen in der Bibel, wo wir uns auch schwer tun und denken, hä, wie ist das zu verstehen und so. Und dann ist wichtig, dass wir dabei bleiben zu sagen, doch, auch wenn ich es nicht verstehe, es ist Gottes Wort. Aber es ist auch gut, da zu forschen. Es gibt gute Bücher dazu und auch viel Gutes im Internet. Ich will nur hier eines nennen, Glauben denken. Wenn ihr das bei YouTube eingebt, da kommt ihr auf viele gute Vorträge, die so schwierige Dinge behandeln. Und das ist richtig gut fundiert und richtig gut gemacht, Glauben denken. Ja, die Seite nenne ich auch kurz Bible Surfer. Ist eine tolle Sache, einfach um verschiedene Bibelübersetzungen anschauen zu können. Und die kann man auch so nebeneinander legen, wenn man sich irgendwie mal intensiver mit einem Text zu beschäftigen hat oder es intensiver machen will, kann man sehen, wie ist es da übersetzt, wie ist es da übersetzt. Und dann kommt man dem Einzelnen schon immer näher. Insofern, vertraue der Bibel als Gottes Wort. Und um es mit einem alten Kinderlied zu sagen, lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Wenn wir in unserem Glauben wachsen wollen, dann ist es wichtig, Bibel lesen, beten. Ich würde noch ergänzen, und die Herausforderungen Jesu anzunehmen. Ich glaube, das ist fürs Wachsen in der Beziehung zu Gott auch entscheidend wichtig. Aber Bibel lesen und beten ist die andere wichtige Sache. Wenn ihr einen guten Film anschauen wollt, der Fall Jesus, das ist richtig gut. Ich habe ihn einmal als DVD, wenn jemand ausleihen will, der Erste, der kommt, kriegt ihn ausgeliehen. Da geht es darum, dass ein Journalist die Auferstehung Jesu widerlegen will und auf spannende Erkenntnisse kommt bei dieser Aktion. Ist wirklich passiert. Jetzt kommt Ostern und da geht es um die Auferstehung Jesu, also kann ich sehr empfehlen. Aber abschließend will ich es uns nochmal sagen, denn alle Schrift, und wir können gut Altes und Neues Testament da reingeben, alle Schrift ist von Gott eingegeben, ist Theopneustos und ist Nütze, da hätte man es auch noch viel sagen können, aber heute ging es um dieses, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Amen. Ich bete mit uns. Guter und großer Gott, ich danke dir, dass wir die Bibel haben und dass wir hier in Deutschland auch unheimlich privilegiert sind, dass wir ohne Probleme eine Bibel kaufen können, dass wir unterschiedliche Übersetzungen haben und dass wir dieses Vorrecht haben, in deinem Wort lesen zu dürfen. Vielen Dank. Ich bitte dich, dass du es uns gibst, dass wir es immer wieder neu mit Freude tun. Und dann lasst es uns erleben, guter Gott, wie du direkt zu uns sprichst und wie dein Wort, wie dein Reden durch die Bibel lebendig wird. Und so bete ich um deinen Segen für jeden Einzelnen von uns und bete um dein gutes Wirken zu deiner Ehre, Jesus. Amen.